darf sich auch nachher da noch den QR-Code einscannen und auch dabei sein.
Genau, und eben wie du gesagt hast, beim Mittagessen sind wir ja auch noch da. Das ist auch immer cool, dann gibt es noch Gelegenheit zum Nachfragen. Ich habe mir überlegt, wo du vorher gesagt hast, Joshua, 87 Kulturen, das ist Konfliktpotenzial, he? Aber da frage ich vielleicht auch nachher noch. Wir haben gehört im Einstieg oder miterlebt diese Situation aus dem Sport, aus dem Eishockey. Ich war gestern an einem Fußballmatch in Winterthur auf der Schützenwiese wieder mal mit meinem Götti-Bub, FCW gegen GC, ein Kantonsderby. Ich habe darauf spekuliert, vielleicht gibt es ja einen Konflikt neben dem Platz, das gibt es ja ab und zu. Dann hätte ich ein Beispiel zu erzählen heute. Aber es hat keinen Konflikt gegeben. Und das ist eigentlich auch gut so, oder? Aber es gibt immer wieder Konflikte. Und deshalb habe ich gedacht, ich habe ein anderes Beispiel zum Einstieg. Weiß nicht, wahrscheinlich habt ihr das auch mitbekommen, dieses Beispiel aus dem Weinland, diesen Nachbarschaftskonflikt. Wisst ihr, was ich meine? Habt ihr das auch gelesen? Mit dem Garten, mit der Eisenbahn und so? Vielleicht ein wenig heikel, he? Weinland. Ich hoffe jetzt nicht, dass jemand hier ist. Ich weiß nicht, wer das ist. Ja, ich will es auch gar nicht wissen. Ich hoffe, es ist niemand von euch hier aus dem Weinland. Wir gehören ja auch zum Weinland. Aber habt ihr mitbekommen, diese zwei Nachbarn, die da gestritten haben mit dem Eisenbahn, die dann abgeräumt werden musste, und dann die eine Seite hat man zuerst gelesen in den Medien, bevor man dann ein wenig später die zweite Seite auch noch gelesen hat und gespürt hat, ah, es gibt noch eine andere Seite in diesem Konflikt. Und das ist ja ziemlich eskaliert dann mit Gericht und so, vielen Kosten verbunden. Und am Ende, da habe ich mir dann schon ein wenig an den Kopf so gelangt. Geht nicht auf Hochdeutsch. Okay. Und aber eigentlich ist es ziemlich eine typische Geschichte. Wir sollten da nicht also irgendwie jetzt einfach so von oben herab auf diese Leute schauen. Es gibt eine tragische Komponente in diesem Ganzen, nämlich am Schluss haben alle verloren. Es gibt keine Gewinner in diesem Konflikt. Beide mussten ihr Zeugs abräumen, die Eisenbahn, den Gartenplatz und so. Und es hätte die Chance gegeben, im Verlauf dieses Konfliktes mal irgendwann vielleicht Stopp zu sagen, irgendwie zur Besinnung zu kommen, zu überdenken, was geht hier ab und so, aber das wurde nicht gemacht und am Ende steht man da und alle Beteiligten haben einfach verloren. Niemand hat gewonnen. Und da ist mir was in den Sinn gekommen, vielleicht kennen die einen von euch Friedrich Glasl, ist ein bekannter Konfliktforscher aus Österreich und der hat so ein Eskalationsmodell geprägt. Also ich erkläre das jetzt nicht im Detail, aber das ist das Eskalationsmodell nach Friedrich Glasl für Konflikte. Und einfach so kurz, wir sehen, ein Konflikt, der hat verschiedene Phasen. In der ersten Phase, ja, da gibt es schon mal eine Verhärtung, es wird gestritten, aber es ist immer noch lösbar. Also es ist noch möglich, dass alle, ich sage jetzt mal beide Seiten, die könnten gewinnen in diesem Konflikt. Man spricht auch noch direkt miteinander und irgendwann geht es dann weiter in die Phase 2, dann gibt es dann Koalitionsbildungen oder Parteibildungen. Man muss schauen, dass man das Gesicht nicht verliert, man beginnt zu drohen. Man wechselt von der Sachebene auf die Personenebene, also es geht nicht mehr wirklich um die Sache. Die Öffentlichkeit wird einbezogen, auf einmal steht das dann in den Medien, wir kennen das vielleicht auch so. Bei Konflikten in Sportclubs, wenn das dann an die Öffentlichkeit kommt, gibt auch aktuelle Beispiele. Eine direkte Lösung ist nicht mehr möglich und es ist nicht mehr möglich, dass alle gewinnen. Jemand wird verlieren. Und dann geht es weiter zur Phase 3. Das ist dann, man sagt, die Phase der Zerstörung. Das tönt nicht schön. Aber das ist dann dieser Punkt, wo am Ende niemand mehr gewinnt. Und es ist auch egal, weil wenn ich da involviert bin, ist es mir egal, ob ich noch gewinne. Hauptsache, ich bin bereit zu verlieren. Hauptsache, der andere verliert auch. So, also das Motto ist gemeinsam in den Abgrund. Ganz rechts. Und das ist etwas, das wir immer wieder beobachten können. Im Großen, in dieser Welt, aber auch im Kleinen. Kennen wir vielleicht auch aus unserem eigenen Leben. Und vielleicht denkst du jetzt, ja, gemeinsam in den Abgrund. Ist das das falsche Thema für den Sonntagmorgen? Ist jetzt nicht so ermutigend, oder? Nein, das ist nicht das falsche Thema, weil ich glaube, es gibt viel zu verlieren in Konflikten. Es gibt aber eben auch ganz viel zu gewinnen. Es gibt auch viel zu lernen. Und ich glaube, im Zusammenhang mit unserem Jahresthema Freiheit können wir viel Freiheit erleben, je nachdem, wie wir auch mit Konflikten umgehen. Da gibt es viel Potenzial. Und da wollen wir heute mal eintauchen, nächsten Sonntag dann eine zweite Predigt dazu. Und so für den Moment habe ich mal so zwei kurze Gedanken noch zu mitnehmen, bevor wir dann in eine biblische Konfliktsituation eintauchen. Das ist eine sehr spannende Situation. Aber bevor wir da hingehen, zwei Gedanken zum Entspannen. Also der erste Gedanke ist zum Entspannen. Konflikte gehören einfach zu unserem Leben dazu. Ich weiß nicht, ob du Konflikte magst. Also ich mag das nicht besonders, aber es gibt Menschen, die können oder die nehmen das eher dann proaktiv an. Andere, die verdrängen das eher. Ich weiß nicht, wie du mit Konflikten umgehst. Gerade so auch unter uns Christen habe ich manchmal den Eindruck, Konflikte ist ein schwieriges Thema. Ja, wir wollen keine Konflikte. Wir spannen uns schnell an, wenn da ein Konflikt aufzieht, aber Konflikte sind etwas völlig Normales. Konflikte gehören ganz normal zu unserem Leben dazu. Also das darf sein. Ja, das ist einfach mal zuerst nichts Schlimmes. Konflikte gehören zu unserem Leben dazu. Die Bibel ist ein Buch voller Konflikte zwischen Gott und den Menschen, zwischen den Menschen selbst. Da finden wir viele Beispiele, wir können auch viel lernen davon. Also wenn wir uns da ein wenig entspannen, wenn wir lernen, ein wenig entspannter umzugehen mit Konflikten, dann trägt das zu viel Freiheit bei, in der Familie, in Beziehungen, in der Gemeinde. Eigentlich sind Konflikte sogar etwas Logisches, nicht nur was Normales, weil Konflikte haben immer mit Unterschieden zu tun. Also ja klar, wir sind unterschiedlich, oder? Wir Menschen sind unterschiedlich und wo Unterschiede sind, da gibt es einfach immer wieder mal Konflikte. Wir Menschen sind sehr verschieden, wir haben unterschiedliche Wahrnehmungen, wenn irgendwas passiert, wir interpretieren Dinge auch unterschiedlich. Ich meine, man muss das nur in der Ehe mal durchdenken, ja? Ich und meine Frau sind einfach verschieden. Es ist logisch, gibt es Konflikte. Wenn man übrigens sagt, wir haben keine Konflikte, dann bin ich immer ein wenig skeptisch. Weil vielleicht trägt man die einfach dann nicht aus, die Konflikte. Anderes Thema. Konflikte haben mit Unterschieden zu tun. Ist gut, wenn wir uns das einfach so auch im Hinterkopf behalten. Wir sind unterschiedlich, wir haben unterschiedliche Prioritäten, Ziele, Meinungen, Interessen, nur schon unterschiedliche Ferieninteressen in einer Beziehung. Ja, da gibt es mal einen Konflikt, das ist logisch. Gehört dazu. Entscheidend ist aber unser Umgang damit und deshalb schauen wir jetzt mal rein in so den ersten, so richtig handfesten Konflikt der Bibel. Zwischen Kain und Abel. Ist eine bekannte Geschichte für viele von uns. Und wir gehen da mal so ein wenig durch. Was passiert da? Also Kain und Abel, das sind ja die beiden Söhne von Adam und Eva. Und was wir erfahren aus der Bibel ist, dass Kain, der ist ein Ackerbauer und Abel ist ein Schafhirte. Und die beiden, die sind da so fröhlich am Arbeiten und am Leben, wissen wir nicht so, was da rundherum noch passiert ist, das steht nicht. Aber wir lesen dann in der Bibel, dass es einen Unterschied gibt. Der Unterschied ist ja nur schon mal, dass der eine ist Ackerbauer, der andere ist Schafhirte. Ja, das waren unterschiedliche Persönlichkeiten, unterschiedliche Berufe. Und dann heißt es, und es geschah nach geraumer Zeit, dass Kain dem Herrn ein Opfer darbrachte von den Früchten des Erdbodens. Er war der Ackerbauer. Und auch Abel brachte ein Opfer dar von den Erstlingen seiner Schafe und von ihrem Fett. Er ist der Schafhirte. Das ist schon mal der Unterschied. Und der Herr sah Abel und sein Opfer an, aber Kain und sein Opfer sah er nicht an. Also das ist das, was da steht. Ich habe bewusst eine präzise Bibelübersetzung gewählt. Es gibt nämlich dann Übersetzungen, die sagen, der Herr sah das Opfer von Abel gnädig an, das von Kain nicht. Oder der Herr blickte blickte freundlich auf Abel und nicht freundlich auf Kain. Das steht so nicht da. Ja, die Bibelkommentare beginnen dann zu interpretieren, ja, der Kain, der war halt so ein Gewohnheitsopferer, heißt es da in einem Kommentar. Ja, und Abel war mit dem ganzen Herzen dabei. Das wissen wir alles gar nicht. Das heißt einfach, Gott sah das Opfer von Abel an und das von Kain nicht. Das ist das, was da passiert. Und das ist ein Unterschied. Und dann nehmen die Dinge ihren Lauf. Und Kain, der beginnt da relativ schnell, der ist nicht mehr objektiv, also der beginnt das für sich zu bewerten, das, was da passiert. Ja, es ist einfach, Gott nimmt sein Opfer nicht an. In der Kinderbibel, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, da wurde das zum Teil so dargestellt, da stieg der Rauch auf, oder bei Abel und bei Kain nicht. Vielleicht habt ihr das auch schon gesehen. Ja, also da war schon irgendwas los, irgendwas war nicht gut zwischen Gott und Kain. Und Kain, der beginnt dann hier mit dem Konflikt. Das erste ist, es gibt einen Unterschied. Der zweite Punkt ist, es löst etwas aus. Ja, Unterschiede müssen nicht immer etwas auslösen, müssen nicht ein Problem sein. In diesem Fall von Kain löst es was aus. Der wird nämlich so richtig wütend. Da wurde Kain sehr wütend. Kennst du das auch? Dass ein Unterschied, irgendetwas, oder vielleicht ist es auch ein persönlicher Angriff auf dich, eine Kritik, jemand, der dich verletzt, und dann wirst du wütend. Kennen wahrscheinlich die meisten von uns. Es löst also etwas aus, nächster Schritt. Und dann ist die innere Haltung entscheidend. Da passiert nämlich was. Von Kain, da lesen wir, er wurde sehr wütend und sein Angesicht senkte sich. Das kennen wir auch, oder? Den Blick senken kennen wir von den Kindern sehr gut. Ja? Die Kinder, ja, wenn die da so wütend werden, dann geht der Blick nach unten so. Der Blickkontakt wird schwierig mit den Augen. Kennen wir selber vielleicht auch, wenn es da beginnt, die Wut in uns hochzusteigen, in einem sich anbahnenden Konflikt. Meistens ist es kein gutes Zeichen, wenn wir dann beginnen, den Blick zu senken. Dann geht es in eine ungute Richtung. Und ich verstehe das noch auf eine andere Art und Weise, nämlich, dass der Kain, der verliert den Blickkontakt mit Gott. Also das beginnt sich auszuwirken auf seine Beziehung zu Gott. Der senkt den Blick. Das verstehe ich so, dass er seinen Blick nicht mehr auf Gott gerichtet hatte. Er senkt seinen Blick. Und an dieser Stelle will ich euch mal fragen, was hätte denn Kain tun können? Also da ist irgendwas passiert. Da kommt Wut, kennen wir auch manchmal, und dann senkt er seinen Blick, das ist ungut. Was hätte er sonst tun können? Habt ihr Ideen? Aufheben zu Gott und Gott fragen? Genau, er hätte Gott ja fragen können. Warum nimmst du mein Opfer nicht an oder was ist da los oder so? Genau. Was hätte er sonst tun können? Also das ist eigentlich schon die beste Lösung. Hätte er sonst noch Möglichkeiten gehabt? Und Gott um Hilfe bitten, ja? Ja, vielleicht hätte er sonst auch noch Dinge tun können, aber er entscheidet sich nicht dafür. Aber ich finde auch, er hätte ja auch ins Gespräch kommen können mit seinem Gott. Er hätte Gott ja fragen können, was ist hier los? Wäre eine Möglichkeit gewesen. Kain macht das nicht. Und dann geht es weiter so, in der Eskalationsspirale. Aber Kain spricht nicht mit Gott, aber Gott spricht mit Kain. Das ist noch wichtig, oder? Gott gibt Warnschilder. Er spricht nämlich Kain an und sagt ihm, warum bist du so wütend? Warum senkt sich dein Angesicht? Also Gott gibt Kain so wie eine Möglichkeit zur Reflexion jetzt. Was ist da los bei dir? Und dann stellt er ihm so ein richtig fettes Warnschild in den Weg, wenn er sagt, pass auf, Kain, ist es nicht so, wenn du Gutes tust, so darfst du dein Haupt erheben. Wenn du aber nichts Gutes tust, so lauert die Sünde vor der Tür und ihr Verlangen ist auf dich gerichtet. Du aber sollst über sie herrschen. Wie ist deine Haltung, Kain? Was passiert jetzt? Pass auf, was passiert jetzt in deinem Innern? Hast du Gutes oder Böses im Sinn? Noch ist es nicht zur Sünde gekommen. Ein Konflikt ist noch keine Sünde. Auch Wut ist keine Sünde. Wut kann manchmal eine berechtigte Emotion sein in unserem Leben. Aber wenn das passiert, wenn wir an diesen Punkt kommen, dann Achtung, jetzt ist es ganz wichtig zu schauen, was passiert jetzt. Wenn du wütend wirst, wenn sich der Konflikt anbahnt, dann wartet die Sünde vor der Tür. Und die Frage ist, bin ich noch imstande, jetzt meine innere Haltung zu überprüfen? Bin ich noch imstande dazu, der Sünde die Tür zu weisen, wenn ich merke, jetzt wird es schwierig, wenn es da runtergeht auf dieser Eskalationsstufen, wenn ich da immer weiter runtergehe, kann ich noch innehalten und einen Moment überlegen? Oder öffne ich die Tür für die Eskalation und auch für die Sünde? Oder anders gefragt, bin ich noch offen für das Reden von Gott? Gott spricht kein an. Er sagt, Achtung, pass auf. Jetzt musst du aufpassen, was dein nächster Schritt ist. Bin ich noch offen für dieses Reden von Gott, wenn ich mitten in einem Konflikt drinstecke? Kein ist es nicht, es geht weiter und dann muss ein Sündenbock her. Am Anfang spricht Kain noch mit Abel, wahrscheinlich nicht so lange, weil dann schreitet er zur Tat und er bringt Abel um, wie wir in der Bibel lesen. Und dann redet er sich auch raus, Gott spricht ihn dann an, Kain, wo ist dein Bruder? Und er sagt, ich habe keine Ahnung, er lügt, soll ich denn meines Bruders Hüter sein? Ja, bin ich denn da für meinen Bruder verantwortlich oder was? Ist ja schon spannend, oder? Abel, der kann ja gar nichts dafür. Also der Konflikt, da steht Kain und Abel, aber der Konflikt ist gar nicht zwischen Kain und Abel. Das ist ja ein Konflikt zwischen Kain und Gott. Also der Abel, der kann nichts dafür, oder? Aber der Kain, der braucht jetzt einen Sündenbock. Der Abel ist nicht der Auslöser, aber irgendwas triggert das an in Kain und dann schlägt er seinen Bruder tot, den unschuldigen Bruder. Ich weiß nicht, was Neid, Eifersucht, was auch immer, aber Abel war nicht das Problem. Aber Abel muss hinhalten. Und so geht es uns dann auch in den Konflikten. Wir arbeiten uns schnell ab an irgendwelchen Sündenböcken, die vielleicht gar nichts damit zu tun haben, nichts dafür können. Aber wir haben irgendwie diesen Hang dazu. Aber das ist eigentlich völlig unnötig. Diese ganze Energie, die wir da verbrauchen, ist ja schon ein biblisches Bild, oder, mit dem Sündenbock. Das kommt ja aus dem Alten Testament. Das kennen wir wahrscheinlich, der Sündenbock, auf den da die Schuld geladen wurde vom Volk Israel. Es waren sogar zwei. Der eine wurde geopfert, geschlachtet und der andere in die Wüste geschickt. Und das brauchen wir heute noch, diese Sprache, oder? So, wir schicken den Sündenbock in die Wüste. Ich bin ja gespannt, wer bei Bayern München als nächstes in die Wüste geschickt wird, für die, die das verfolgen. Aber so sind die Mechanismen, oder, in unseren Konflikten. Wir brauchen einen Sündenbock. Aber eigentlich ist das völlig verpuffte Energie, weil wir arbeiten dann gar nicht wirklich gut am Konflikt. Der Kain, der entschuldigt sich dann auch, also auf negative Art und Weise, entschuldigen. Er schiebt die Schuld von sich. Das passiert, wenn wir in dieses Sündenbockdenken kommen, dann schieben wir Verantwortung ab. Dann gibt es noch den Zusatzpunkt. Es wird sehr schnell gehandelt und nicht mehr geredet in diesem Konflikt. Das ist ein Problem in Konflikten. Am Anfang spricht Kain noch kurz mit Abel, aber er schreitet dann schnell zur Tat. Und das ist das Blöde an Konflikten, wenn wir nicht mehr klar denken können und nicht mehr miteinander reden, dann tun wir Dinge, die wir schnell einmal bereuen. Wir sollten uns Zeit nehmen in Konflikten, um miteinander und Gott zu reden. Und am Ende dieses Konfliktes, da wird auch klar, Gott, der schaut da nicht so leichtfertig drüber hinweg. Der ungelöste Konflikt, der schreit zum Himmel. Die Stimme des Blutes deines Bruders schreit zu mir von dem Erdboden, heißt es da. Also unsere ungelösten Konflikte, die sind Gott nicht egal, die schreien zu Gott. Das heißt, wir sollten auch nicht leichtfertig umgehen, sondern wir sollten uns die Frage stellen, wie können wir denn unsere Konflikte gut bewältigen? Und Kain ist einen Weg gegangen, den nenne ich so in Anlehnung an die biblische Sprache, fleischliche Konfliktbewältigung. Ja, wenn wir schon bei diesen Titeln sind, könnten auch sagen, ungesunde oder einfach sehr menschliche Konfliktbewältigung, nicht so, wie es sich Gott gedacht hat, also menschlich in einem negativen Sinn. Wenn ich Konflikte so fleischlich bewältige, dann treibt mich an, dass ich meine eigene Ehre suche und meinen eigenen Vorteil. Normalerweise schiebe ich Schuld von mir. Und das sieht in etwa so aus, diese fleischliche Konfliktbewältigung. Ich hoffe, das kann man lesen. Genau. Ich habe das versucht, ein wenig zusammenzustellen. In Anlehnung an diese Stufen abwärts, also da steht ein Konflikt am Anfang, es gibt irgendwie einen Unterschied, eine Kränkung, eine Kritik, eine Verletzung. Und dann geht es schnell abwärts, ich beginne zu schweigen oder ich reagiere aggressiv. Je nachdem, was du für ein Typ bist, beginnst du zu kämpfen oder du flüchtest. Ja? Man schweigt die Sache tot oder man reagiert sehr aggressiv. Als nächstes geht man dann ins Nachtragen, beginnt negativ zu reden, kennen wir auch gut. Und irgendwann beginnt dann so eine bittere Wurzel zu wachsen. Das ist auch so etwas, das wir in der Bibel immer wieder finden, diese Sprachwendung, eine bittere Wurzel, die im Herz sich beginnt breit zu machen. Wir beginnen andere zu vergiften. Ich werde diesen Hass nicht mehr los. Wir kommen ins Fluchen rein. Und das ist dann schon weit unten wieder, wenn wir an das erste Bild am Anfang der Predigt denken. Und wir schreiten dann auch zur Tat und wir beginnen uns zu rächen. Und Rache muss nicht immer so handfest sein. In Beziehungen kann man sich auch rächen, indem man einfach schweigt, zum Beispiel. Man andere ignoriert oder nicht mehr miteinander spricht. Und das ist immer eine Ich-Reaktion. Also es geht hier nicht um die Umstände und um die anderen, sondern es geht immer darum, was passiert jetzt mit mir. Und die Folge, wenn wir die Konflikte so bewältigen, die sind im Normalfall dann zum Beispiel Depression. Es gibt viele Ursachen für Depressionen, aber ungesunde Konfliktbewältigung ist eine davon. Also wenn man Konflikte einfach immer unterdrückt zum Beispiel, das kann über Jahre gehen oder sogar noch länger, wenn man das nicht gut austrägt, nicht gut angeht, einfach totschweigt, dann kann das auch in einer Depression enden. Angst, Lüge, der Kain, der beginnt dann zu lügen. Manchmal beginnen wir dann zu lügen in Konflikten und wir merken es nicht mal mehr, wir machen uns was vor oder auch anderen. Oder auch Suchtverhalten. Das ist auch so ein Problem. Sucht ist eine Form von Fluchtverhalten, auch in ungelösten Konflikten. Also wenn ich dazu neige, zu flüchten vor Konflikten, dann habe ich wahrscheinlich auch ein tendenziell erhöhtes Risiko, kann sich so auswirken, muss nicht. Aber wir sprechen hier über eine lange Zeit. Also das sind Folgen, die sich in unserem Leben zeigen können über sehr lange Zeit. Wenn wir Konflikte, die ja sowieso da sind, ja, dann können wir nicht ausweichen, wenn wir die einfach ungesund bewältigen. Und demgegenüber steht eben das, was ich so vielleicht auch ein wenig sperrig die geistliche Konfliktbewältigung genannt habe. Und das sieht dann in etwa so aus. Wenn wir das ein wenig gegenüberstellen. Also da ist auch ein Konflikt, es passiert was, es löst was aus. Aber dann sieht der Weg so aus, dass ich Dinge kläre. Dieses Klären, kann man da eigentlich so laserpointern? Funktioniert das? Vorne irgendwo, ich drücke jetzt nichts Falsches, sonst ist es weg. Gut, also dieses Klären, eigene und fremde Schuld klären, steht dem Schweigen und der Aggression gegenüber. Also der biblische Weg, der geistliche Weg, der gesunde Weg in Konflikten ist, dass ich es anspreche, dass ich die Klärung suche. Ich gehe auf mein Gegenüber zu, wenn da irgendwas war. Da werden wir immer darauf auch aufgefordert. Jesus sagt mal im Lukas-Evangelium, habt Acht auf euch selbst. Das ist vielleicht das Wichtigste. Hab Acht auf dich selbst, wenn da ein Konflikt ausbricht. Und dann suche die Klärung. Geh hin, auch wenn du vielleicht tatsächlich unschuldig bist, wenn da was ist in dir, wenn dann dein Bruder gegen dich sündigt, dann geh zu ihm hin und sprich es an, such die Klärung. Also nicht totschweigen oder so. Der nächste Schritt ist klar, die Vergebung. Da werden wir immer wieder dazu aufgefordert, Vergebung für mich und für andere. Aber erst nach der Klärung. Ja, Vergebung ist nicht etwas, ja komm, wir vergeben einander schnell. Da braucht es schon auch Klärung. Schuld muss angesprochen werden können, damit Vergebung geschehen kann. Dann geht es da weiter. Die Sache Gott übergeben, ja. Also wenn ich merke, dass da was in meinem Herz ist, ja, dass irgendwie einfach aus einem ungelösten Konflikt, da kommt immer wieder was hoch, die Wut steigt auf in gewissen Situationen, da gärt so etwas in mir, dann ist es gut, wenn ich es immer wieder Gott übergebe. Wenn ich nicht zulasse, dass da so eine bittere Wurzel entsteht. Es ist wichtig, ich kann es Gott übergeben. Gott fordert uns auch auf dazu, dass wir uns nicht selbst rächen. Wir sollen seiner Rache Raum geben. Das heißt, er ist dazu zuständig, Gerechtigkeit zu schaffen. Ich sollte nicht beginnen, selbst Gerechtigkeit zu schaffen, sondern ich kann es Gott übergeben. Und dann wird es schon ziemlich steil dann, geht ja auch nach oben. Also das ist hohe Schule in der Nachfolge von Jesus. Wenn Jesus uns auffordert, segnet die euch verfolgen, segnet, segnet und flucht nicht. Wir sind berufen zu segnen und nicht zu fluchen. Wir sind berufen, ein Segen zu sein. Und das ist besonders in Konflikten ganz schön herausfordernd. Aber Gott fordert uns auf, zu segnen und nicht zu fluchen. Liebt, wo ihr gehasst werdet, segnet, die euch verfluchen und betet für die, welche euch beleidigen. Also auch die Fürbitte. Ist ein guter Punkt, wenn du da hinkommst im Konflikt, dass du sagen kannst, hey, das ist jetzt nicht einfach weg, die Wut, das ist da, es ist schwierig, es geht mir nicht gut, aber ich kann jetzt auch mal für diese Person beten, die mir da vielleicht das Leben für mich so schwer macht. Ja? Und dann ist es vielleicht auch möglich, dass wir dienen und lieben können, dass wir uns nicht rächen müssen. Jesus, ja, oder es steht dann im Römerbrief, wenn dein Feind Hunger hat, so gib ihm zu essen, wenn er Durst hat, dann gib ihm zu trinken. Lass dich nicht vom Bösen überwinden. Lass nicht zu, dass du im Konflikt überwunden wirst vom Bösen, sondern geh diesen Weg der geistlichen Konfliktbewältigung. Denn die Folgen werden sein Friede, Entspannung, Freude, Offenheit oder einfach auch Freiheit. Ich glaube, wir können Freiheit erleben, wenn wir diesen Weg gehen, wenn wir uns darauf einlassen. Wenn ich in einer Welt leben will, die voller Konflikte ist, auch in meinem Leben immer wieder mal, dann muss ich bei mir selbst beginnen. Hab Acht auf dich selbst, sagt Gott dann zu mir. Ja, vieles andere kann ich nicht so beeinflussen in Konflikten, die äußeren Umstände und andere Menschen. Aber es beginnt bei mir. Wie kann ich diesen Konflikt jetzt gut bewältigen? Und ich glaube, Gott hat dich und mich dazu berufen, dass wir in Freiheit leben. Und Freiheit hat ja viele Aspekte. Aber Freiheit gerade auch in und durch Konflikte, das ist einer davon. Und deshalb möchte ich dich fragen zum Schluss, was ist dein nächster Schritt? Wo gibt es eine Situation, wo du merkst, da bist du herausgefordert mit Konflikten? Kann größer sein, kann kleiner sein. Vielleicht bist du auch gerade konfliktfrei unterwegs, das ist auch okay. Aber wenn du merkst, Gott spricht da was an in dir, was ist dein nächster Schritt? Wo kannst du vielleicht heute was festmachen im Gebet? Im Anschluss, in der Lobpreiszeit, ist eine Einladung, Gott zu begegnen. Gott spricht zu dir, Gott ist gnädig. Er wendet sich nicht ab, auch nicht im Konflikt. Wo könntest du vielleicht etwas ansprechen heute Gott gegenüber und was festmachen im Gebet? Wir werden schnell blind in Konflikten. Deshalb ist es auch wichtig, oder habe ich für mich gemerkt, ich brauche manchmal eine Außensicht. Relativ schnell, wenn wir da das erste Bild nochmals hervorholen, wenn wir da runtergehen, wir werden blind im Konflikt. Das ist einfach immer so. Dann brauchen wir eine Außensicht. Das ist gut. Wir können uns auch Hilfe holen. Ich kann jemanden anfragen, hey, kannst du mir da helfen? Ich sehe da nicht mehr durch. Wir müssen das auch nicht alleine schaffen, wenn wir in Konflikten drinstecken. Ich bitte euch, nach vorne zu kommen. Band, ich habe es schon angesprochen, wir wollen Gott begegnen in dieser Zeit des Lobpreises. Und einfach zum Schluss so dieser Gedanke noch, wie Gott darin handelt, das ist schon Gnade. Also der Kain, der ist am Schluss ziemlich im Elend, der wird verstoßen. Und er kommt dann nochmals ins Gespräch mit Gott und sagt auch, hey, jetzt bin ich verloren und wenn ich da vertrieben werde, dann irgendjemand wird mich töten und so. Und Gott sagt ihm dann zu, oder er gibt ihm ein Zeichen und es heißt in der Bibel, niemand soll dich erschlagen dürfen. Also für mich ist das so wie ein Zuspruch, Gott ist immer noch gnädig. Also die Gnade ist für den Kain immer noch da. Auch wenn wir es wirklich vermasselt haben in einem Konflikt, Gottes Gnade ist immer noch für dich da. Gottes Güte und seine Gnade ist da für dich. Die Frage ist, bin ich auch noch da für Gottes Gnade? Und diese Zeit des Lobpreises ist eine Einladung, Gott zu begegnen und da zu sein für ihn und für seine Gnade. Und da lade ich uns dazu ein. Und vielleicht willst du auch für dich beten lassen. Röne und Silvia Dieffenbacher stehen gerne zur Verfügung. Du kannst dich einfach auch segnen lassen, wenn du spürst, jetzt habe ich eine Herausforderung. Du kannst dich segnen lassen dafür. Ich lade uns ein, einzusteigen in den Lobpreis, Gott zu begegnen. Wer mag, stehen wir doch auf für dieses erste Lied. Stimmen wir gemeinsam ein. Es ist ein neues Lied, oder?